Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir beschäftigen uns heute mit der Ukraine, mit dem Krieg dort und mit Donald Trump, der ja eine wesentliche Rolle spielen wird für den Verlauf dieses Krieges. Welche Auswirkungen wird seine Präsidentschaft haben, fragen wir uns. Und wir sprechen auch noch über die Memoiren von Angela Merkel, Freiheit. Auch dort geht es ja um die Russlandpolitik von ihr. Mein Name ist Stefan Reinecke. Ich bin im Parlamentsbüro der Taz zuständig für SPD und BSW und bei mir sind heute
Barbara Oertel, eine der beiden Leitungskräfte der Auslandsredaktion und zuständig unter anderem für die Ukraine und Russland.
Mein Name ist Tanja Tritkalko und ich leite das Politikteam in der Wochentaz und beschäftige mich viel mit Sicherheitspolitik.
Ich bin Bernd Pickert aus der Auslandsredaktion der Taz und dort zuständig für die USA. Fast hätte ich gesagt zuständig für Trump, aber es ist ein Gottlob noch ein bisschen mehr.
Ja, aber Trump wird uns beschäftigen jetzt. Aber fangen wir mal, Barbara, mit der Ukraine an. Du beschäftigst dich, wie gesagt, mit Ukraine und Russland. Wie ist denn die Situation in der Ukraine im Moment? Vor allem militärisch, aber nicht nur militärisch. Wir haben ja die Entwicklung seit ein paar Monaten, dass die russischen Truppen, das Militär vorrückt unter großen eigenen Verlusten. Aber die Ukraine findet also kein Mittel gegen diesen Vormarsch. Wie dramatisch wird das in der Ukraine, in der politischen Klasse gesehen?
Also ich will mal drei oder vier Schlaglichter werfen, um auf deine Frage zu beantworten. Eine ist ganz aktuell. Wir hatten heute Morgen 5 ukrainische Journalistinnen in der Taz zu Besuch aus verschiedenen Regionen, die für eine Woche sich hier aufhalten. Unter anderem das älteste Mitglied, ein 61-jähriger Kriegsreporter, der ständig im Donbass ist, direkt an der Front. Und der sagte, es sei grauenhaft, also die Situation extrem schlecht, und sagte dann einen Satz, dass es ein bisschen widerspiegelt auch. Aber jetzt aufzugeben, wohl wissend, dass im Grunde genommen man wird Abstriche machen müssen, hieße ja, wofür all diese ganzen Verluste. Also das zeigt so ein bisschen im Grunde, wie die Debatte läuft. Das andere ist ein Schlaglicht auch das Thema Mobilisierung. Darüber haben wir auch mit ihm gesprochen. Er sagt, da sind eben Leute, die da in den Schützengräben liegen, die seit über 2 Jahren da sind, die händeringend darauf warten, abgelöst zu werden, also zu rotieren. Aber es gibt keine Leute, mit denen sie rotieren könnten. Damit geht einher, dass es immer schwieriger wird oder auch die Zahlen derer steigen, die sich versuchen, dem Dienst an der Waffe zu entziehen. Mit schlechtem Gewissen, also ich rede jetzt nicht von den sowieso überzeugten Pazifisten, aber es ist also immer schwieriger, diese personellen Ressourcen aufzufüllen, die man braucht. Und da werden auch mittlerweile etwas andere Methoden angewandt, dass Leute direkt von der Straße dann mitgenommen werden und so weiter. Und vielleicht ein Punkt noch zum Thema militärische Lage, weil du ja gesagt hast, dass die Ukraine dem nichts entgegenzusetzen hat. Die Idee oder die Hoffnung war ja auch verbunden mit dem Einmarsch nach Kursk, was ja noch gehalten wird, dass das so eine Art Austausch-Faustpfand sein könnte, im Grunde, weil man dachte, vielleicht könnte dadurch die Front im Osten, also die Russen könnten gezwungen sein, praktisch da zu tauschen, um dann Leute nach Kursk dann zu bringen. Und das hat sich nicht erfüllt. Und natürlich, es fehlt an Waffen, das ist auch ganz klar. Und deshalb ist im Grunde genommen die militärische Lage leider ziemlich desolat. Und vielleicht noch ein Satz, wenn ich den sagen darf. Es gibt jetzt neue Umfragen, wonach doch jetzt die Zahl derer über 50% ist, die sagen, wir würden auch Gebietsabtretungen, ob jetzt temporär, wie auch immer, in Kauf nehmen, damit die Waffen endlich schweigen. Und das ist eine neue Entwicklung.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist es so, dass sich da in der Ukraine schon was verändert hat? Also mit der Meinungsumfrage, die du gerade am Schluss erwähnt hast, aber auch mit den Schwierigkeiten, neue Rekruten zu mobilisieren. Also es gibt eine Kriegsmüdigkeit in der Ukraine, was natürlich wahrscheinlich auch mit der russischen Kriegsführung zu tun hat, die ja gezielt auf Infrastruktur, auf zivile Infrastruktur geht. Was hat denn deiner Ansicht nach die Regierung, also Zelensky, was haben die denn jetzt für eine Idee oder für eine Strategie oder haben die keine Strategie?
Naja, also Strategie, wenn man jetzt mal die letzten Äußerungen von Zelensky sich anhört, es klingt ja doch eher so, als sei man bereit, also man hört jetzt Sätze wie, wir müssen eigentlich diesen Krieg auf diplomatischem Wege beenden. Er hat neulich gesagt, wir können nicht noch Zehntausende in den Tod schicken, um die Krim zu befreien. Also dieses, also das Narrativ, man wolle die Grenzen in den Grenzen von 91 wiederherstellen, ist, glaube ich, jetzt erstmal vom Tisch, weil absolut unrealistisch. Also der Economist schreibt heute, man rechnet so mit 60 bis 100.000 getöteten ukrainischen Soldaten, weil es gibt keine Zahlen. Auf russischer Seite im Oktober sollen es 1.500 pro Tag sein. Also da ist von Casualties die Rede, sowohl Verletzte als auch Getötete. Trotzdem, also die Tonlage ändert sich von Zelensky. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, das ist genau das Dilemma, ja. Dass du kannst ja jetzt nicht sagen, zu jedem Preis setzen wir uns an den Tisch. Das ist ja genau das Dilemma, was ich am Anfang beschrieben habe. Aber es wird jetzt nach einer Sprachregelung versucht, wie man vielleicht die Leute darauf vorbereiten kann, dass man sich da mit bestimmten neu geschaffenen Realitäten jetzt, ohne die zu bewerten, ja,
aber das
abfinden
ist,
muss.
Aber das ist im Grunde genommen, wenn ich das richtig jetzt verstehe, ist, dass dieser Deal Land gegen Frieden oder Waffenstillstand, der auch in der ukrainischen politischen Elite jetzt offenbar jetzt nicht mehr das ist, was man auf jeden Fall verhindern will, sondern ein Szenario ist, mit dem man sich realistischerweise auseinandersetzt. Das ist der Stand der Dinge. Habe ich das richtig verstanden?
Das kommt jetzt, aber das Problem ist natürlich, also so einfach ist das dann ja wieder auch nicht. Dann müsste man jetzt die Debatte aufmachen, aber da kommen wir vielleicht noch dazu, dass es natürlich um Sicherheitsgarantien gehen muss. Ja? Und dann ist eben die Frage, es gibt ja jetzt völlig krude Szenarien. Eins ist zum Beispiel, die Ukraine 3 zu teilen. Also wenn das interessiert, kann ich das später nochmal ausführen. Aber letztendlich ist ja, wenn da von entmilitarisierten Pufferzonen die Rede ist, wer soll da eigentlich stehen? Wer kommt da in Frage? Also das wird da mitdiskutiert. Ne? Aber es ist trotzdem schon auffällig, dass auch, es sind auch einige Punkte dieses Siegesplans von Zelensky, die sind immer noch aktuell, der 10-Punkte-Plan, aber es sind eben auch einige Abweichungen jetzt schon zu sehen, wo man größer aufmacht sozusagen. Ja.
Die Frage erweitert an erstmal Bernd vielleicht, mit deinem Blick auf die USA. Wie ist denn die Wahrnehmung jetzt in den USA von dieser veränderten Kriegssituation in der Ukraine? Also wie sieht Biden das, der nur noch ein paar Wochen da im Amt ist? Und wie sieht die Trump-Leute das?
Ja, ich meine, Biden hat ja jetzt ein paar letzte Moves noch gemacht. Also einmal die Freigabe, dass diese Atomics-Raketen, die vorher ja nicht auf russisches Territorium schießen durften, obwohl sie schon im Besitz der ukrainischen Armee waren, das jetzt dürfen, allerdings nur in der Region Kursk bisher. Und nochmal ein paar Milliarden jetzt zusätzliche Hilfe, aber er ist nicht mehr lange im Amt. Es gab von konservativer Seite aus dann auch ein großes Geschrei, was er da noch machen würde. Also konservativer Seite, in diesem Falle populäre Seite. Ihr erinnert euch an Joe Rogan, diesen Podcaster, der kurz vor der Wahl noch Trump und Musk und J.D. Vance interviewt hat. Dann mit 45 Millionen Followern, der populärste Podcast der Welt, dann einen Tag vor der Wahl einen Trump endorsed hat. Und der jetzt gesagt hat, Biden, you're a fucking idiot. Kurz bevor du abtrittst, riskierst du hier noch den Dritten Weltkrieg durch solche Geschichten. Das darf man überhaupt nicht und so weiter. Aber das ist das eine, das ist die populäre Ebene. Auf der anderen Ebene der politischen Planung. Wir erinnern uns alle, dass Trump ja nur immer davon gesprochen hat, er könnte diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Das ist zwar eine Formulierung, die er relativ lange schon nicht mehr wiederholt hat, aber man hat sich ja mal gefragt, was ist denn seine Idee? Er hatte dann im Juni 23 mal ein Interview gegeben, wo er das in drei Sätzen skizziert hat, dass er gesagt hat, ich werde beide Seiten zwingen, an den Verhandlungstisch zu kommen. Ich werde der Ukraine sagen, geht ihr nicht an den Verhandlungstisch, kriegt ihr keinen Pfennig mehr. Ich werde den Russen sagen, geht ihr nicht an den Verhandlungstisch, kriegt die Ukraine alles, was sie braucht und mehr als sie jemals gekriegt hat. Und dann muss es zu einem Friedensschluss kommen, zu einem Waffenstillstand zunächst mal. Genauer ausgearbeitet in verschiedenen Policy Papers vom America First Institute ist das dann so, genau wie Barbara es eben angedeutet hat. Das heißt, man friert auf der derzeitigen Frontverlaufslinie, friert man ein, schafft eine demilitarisierte Pufferzone, so ist die Idee jedenfalls, stattet die Ukraine einerseits tatsächlich mit einer Bewaffnung aus, auch über die nächsten Jahre, dass sie sich gegen mögliche rekrutierte neue russische Vorstöße dann tatsächlich zur Wehr setzen kann, schließt aber gleichzeitig eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine aus. Das ist so das, was im Moment gehandelt wird.
Das ist so das Szenario, was möglich ist, wahrscheinlich ist von so einer Politik von Trump, die aber im Grunde genommen niemand ganz genau weiß, warum vielleicht weiß Trump das selbst auch noch nicht so genau. Tanja, wie ist denn der Blick Europas auf dieses Szenario? Also auch eingedenk dessen, was Bernd gerade gesagt hat. Ja, das ist ja eine volatile Situation, auch für Europa, berührt die eigene Sicherheit. Wie sind da die Szenarien? Also wenn man jetzt mal, also kurz gesagt, Großbritannien, Frankreich, Deutschland als Hauptplayer, wie sind da die Strategien?
Ja, es gibt da auch ein doch etwas differenziertes Panorama, wie man so vielleicht sagen kann. Alle starren natürlich auf den 20. Januar, wenn die Trump-Administration dann auch wirklich beginnt oder dann wirklich auch in voller Kraft die einzelnen Ideen umsetzen will. Was aber auch klar ist, dass innerhalb der europäischen Staaten, innerhalb der NATO-Verbündeten es auch zuvor schon sehr unterschiedliche Fronten gab. Es gab nur ganz kurz mal eine gewisse Einheit und jetzt diese Spaltung, die zeigt sich jetzt sehr deutlich. Wie zeigt sich das? Nämlich, dass es neue Bündnisse im Bündnis gibt. Also Polen beispielsweise will sich jetzt an die vorderste Soli-Front stellen, wenn man es jetzt so sehen will, und schart jetzt andere Player um sich herum. Polen hat natürlich auch geografisch eine gewisse Nähe und ist auch immer in einer Bedrohungslage gewesen. Da gehören die baltischen Staaten dazu, also neues Bündnis zum Beispiel auch mit Großbritannien, mit Frankreich, ganz stark zu machen und da sich vorzubereiten. Also das ist so das eine. Gleichzeitig gibt es innerhalb der Europäischen Union auch ganz starke Absetzbewegungen, also Ungarn, aber auch die Slowakei, hohe Skepsis. Wir wissen alle, ungarische Ministerpräsident Viktor Orban war ja auch schon vor dem NATO-Gipfel dann bei Trump, hat da schön ventiliert im Sommer in Washington und sieht da jetzt seine große Stunde gekommen. So, und andere Staaten schließen sich jetzt an. Ich würde auch nicht ausschließen, diese Skepsis gab es ja auch schon die ganze Zeit. Aber das unter einer US-Regierung Trump, das vielleicht eine Steilvorlage ist, dem sich einfach anzuschließen. Ich würde aber noch einen Satz, bevor Barbara, weil Barbara, ist ganz wichtig, was du vorher auch noch mal erwähnt hast, dieser sogenannte Siegesplan von Zelensky, der ja Mitte Oktober stark ventiliert wurde. Da hätte im Anschluss auch Rammstein-Konferenz mit Biden als großer Player da in Deutschland stattfinden sollen. Dazu kam es dann nicht. Und da wurde im Vorfeld sehr viel getrommelt. Da sollte dieser Siegesplan auch vorgestellt werden, Alliierte und so weiter. Und auch das ist ein Momentum, was der Ukraine in Form von Zelensky, aber eben auch anderen gezeigt hat, die Solidarität bröckelt. Und zwar enorm.
Wir wollten noch zwei Aspekte kurz einführen. Wenn wir nochmal über diese entmilitarisierten Pufferzonen sprechen, also deshalb ist ja auch das die Vermutung.
Das ist das Szenario nach einem Waffenstillstand, darüber sprechen wir. Ne?
So, deshalb ist ja die Vermutung und es deutet einiges darauf hin, das hatte ich vorhin noch vergessen zu sagen, was natürlich auch ein Grund für die Kriegsmüdigkeit ist, dass der Wintereinbruch kommt und ein Großteil der Wärmekraftanlagen zerstört ist und es auch weitergeht. Dass so die Idee ist, dass die Russen jetzt so viel noch versuchen zu erobern, dass dann, wenn der 20. kommt, da ein neuer Status quo erreicht ist. Aber das Zweite, was ich noch sagen möchte, was mich immer wieder überrascht, dass die viele Ukrainerinnen gar nicht mehr so gebannt auf den 20. Januar starren, sondern zum Beispiel wesentlich mehr sich an Scholz abarbeiten. Was ja interessant ist, die sind ja wirklich über jeden alles informiert, das wird alles verfolgt. Aber wenn man auch die ukrainischen Webseiten sich anguckt, von denen ich jeden Tag 15 angucke, da wird genau Europa, die nicht vorhandene Einheit, wer was machen die Briten, was machen die Franzosen und Scholz wieder, wie man es immer kennt, das wird, warum jetzt dieser Alleingang, warum nicht Taurus, also ich habe das Gefühl, dieses Schreckgespenst Trump, was wir so haben, das dann für die Ukraine Feierabend ist, das hat mich jetzt überrascht, dass das hinter dem, was in Europa passiert oder nicht passiert, zurücktritt. Das ist jedenfalls mein Eindruck, auch wenn ich mit den Leuten
spreche. Sehr interessanter Punkt. Aber die Frage an Tanja und Bernd, Ist denn dieses Szenario, was ja immer so rumspukt, also nach dem 20. beginnt sozusagen beginnen die Deals. Dann wird Trump irgendwie einen Vorschlag machen und dann kommt man sozusagen Waffenstillstand, das, was Barbara gerade skizziert hat. Ist das eigentlich eine Fantasie? Ist das ein realistisches Szenario? Ist das wahrscheinlich? Haltet ihr das für wahrscheinlich? Oder ist das nur so eine aus Hoffnungslosigkeit geborene eigentlich Wunsch, dass es so kommen möge?
Sicher ist, dass es nicht so weitergehen wird, wie es bisher gelaufen ist. Die USA unter Trump werden auf keinen Fall einen Krieg in der jetzigen Form so weiterfinanzieren, das ist völlig klar. In den sicherheitsrelevanten Positionen, die Trump bis jetzt benannt hat, nehmen wir mal den Vollidioten Peter Hegseth, diesen komischen Fox News Moderator, der Verteidigungsminister werden soll, es wahrscheinlich nicht wird. Aber der Außenminister
Marco Rubio, der muss bestätigt werden,
und der ist wirklich hoch so umstritten, hat jetzt auch noch ein Verfahren wegen sexueller Übergriffigkeit und Vergewaltigung am Hals und so weiter. Ich schätze mal, der wird nicht durchkommen. Aber Marco Rubio, der Senator aus Florida, langjähriger Außenpolitiker, Republikaner, durchaus ein hawkisch, aber kein Durchgeknallter.
Also Falke,
und der neue nationale Sicherheitsberater Michael Waltz. Sie sind weder Russlandfreunde, also da kann man jetzt dieses ganze Narrativ so Putin verstehen und so weiter, kann man auf die wirklich nicht anwenden. Aber sie haben beide völlig klar gemacht, wir werden aufhören, ein Stalemate, also einen Stillstand zu finanzieren, in dem jeden Monat Zehntausende von Leuten sterben. Und der die Wirtschaft schädigt und unsere Beziehungen schädigt und so weiter und so fort. Das werden wir nicht so weitermachen. Das heißt, es wird sich etwas verändern. Ja, da bis heute niemand die Idee hat, dass Europa wirklich das ergänzen oder ersetzen könnte, was die USA da reingepumpt haben. Weder finanziell noch militärisch, rein von den Hardware-Kapazitäten her nicht, wird das auch die Dynamik dieses Krieges zweifelsohne verändern. Und eigentlich habe ich den Eindruck, dass sowohl in der Ukraine, das hat ja Barbara vorhin auch so ein bisschen angedeutet, als auch durchaus in europäischen Hauptstädten, eigentlich ein bisschen hoffnungsvoll sogar darauf geguckt hat, weil es sehr praktisch ist, wenn man sich hinter Trump verstecken kann, dann ist man nicht selber derjenige, der eingeknickt ist. Das gilt auch für Zelensky meiner Ansicht nach, der unglaubliche Schwierigkeiten hätte, politisch im eigenen Land zu verkaufen, dass man sich auf etwas einlässt, wo man immer gesagt hat, man kann es nicht machen. Aber wenn man denn muss, naja, gut.
Das ist ja das, was Barbara, was du ganz am Anfang berichtet hast von dem Journalisten, den du heute getroffen hast, ja, der irgendwie ja genau das beschrieben hat von der Front am Donbass, was man ja auch verstehen kann. Also da sind so viele Leute gestorben, ja, es gibt so einen hohen Blutzoll, so viel Leiden und das jetzt alles für nichts. Das ist natürlich eine dilemmahafte Situation, wobei das andere, die Alternative, nämlich immer so weiterzumachen und noch mehr Leute sterben und noch mehr Leute sterben, aber es verändert sich trotzdem nichts zum Besseren an der Front, natürlich das noch schrecklichere Szenario ist. Also man ist in so einer Lose-Lose-Situation, wenn man die ukrainische Front betrachtet.
Darf ich darauf was antworten?
Aber
also, was du jetzt gesagt hast, Bernd, man könne sich hinter Trump verstecken. Also ich glaube, da werden jetzt schon die Messer gewetzt in der Ukraine. Weil natürlich das, trotz aller äußeren Notwendigkeiten, das ist natürlich, also man muss sich überlegen, wir reden jetzt von 20% des gesamten Territoriums und diese Leute musst du aufgeben. Und ich brauche jetzt hier nicht zu wiederholen, im Grunde genommen, was wir wissen aus diesen Gebieten, was da derzeit sich abspielt. Und das überlebst du im Grunde genommen nicht. Also das
politisch meinst du?
Politisch. Mhm. Also ich schließe gar nicht aus, wenn es dann mal so dazu kommt, dass da nicht auch irgendwelche Veränderungen an der Spitze, also es ist ja immer die Frage noch offen, ob überhaupt Wahlen durchgeführt werden können und so, das wird ja jetzt auch wieder ventiliert. Aber da könnte es auch ganz anders kommen. Ich will einfach nur sagen, das ist, also jetzt mal von der Verfasstheit der Leute, von diesem grandiosen, riesigen Hass, der sich da angestaut hat und so weiter. So, also das ist Trump hin oder her, aber das ist natürlich... Also da könnten noch ganz andere Szenarien dreuen, also innenpolitisch.
Innenpolitisch für Zelensky meinst du, dass der da so eine...
Also das sind ja unterschiedliche Gruppen am Werk. Es gibt ja auch pro-russische Gruppen, so ist es ja auch nicht. Und würde ich jetzt nichts prognostizieren, aber dass das jetzt auch da politisch so weiterläuft, ne, das ist jetzt nicht unbedingt gesagt.
Aber wenn du gleichzeitig diese Meinungsumfrage, die du vorhin erwähnt hast, ja, dass es irgendwie doch so einen Ermüdungsbruch in der ukrainischen Bevölkerung gibt, durch diese Rekrutierungsprobleme, das weist ja schon darauf hin, dass es ja vielleicht doch auch eine Offenheit für Lösungen gibt, die man vorher nicht akzeptiert hätte, oder habe ich das falsch verstanden?
Naja, par la force des choses, wie der Franzose sagt, ne? Das ist natürlich die Ultima Ratio. Was willst du denn machen? Ist ja nicht von der inneren Überzeugung getragen. Und das kann sich dann ganz anders bahnbrechen. Das muss nicht so kommen, aber
Das kann eine Möglichkeit sein, aber das ist jetzt, das wissen wir einfach jetzt.
Das ist natürlich, wenn ich da kurz reingehen kann, das ist natürlich ein schreckliches Szenario, was du aufmachst. Aber ich fürchte, ich würde da sehr mit Bernd auch gehen. Dieser Krieg kostet einfach seit fast 3 Jahren, muss man ja sagen, unfassbar viel Geld. Und so tragisch es ist, dass sehr, sehr viele Menschen auf allen Seiten sterben, das ist natürlich auch fürchterlich, aber da muss jede Menge Cash reingepumpt werden. Und in Zeiten von sehr, sehr angespannten Haushalten innerhalb der europäischen Staaten, aber auch international, stellt man sich natürlich schon die Frage, kann ich innenpolitisch mein Standing halten? Das gilt auch für Frankreich, das gilt für Großbritannien, das gilt auch für Italien, die sehr viel Geld in Waffen reingesteckt und sehr viel unterstützt haben. Und dass dann vielleicht die innenpolitische Position dann doch überwiegt. Und insofern dann, also das muss man einfach, glaube ich, auch mitdenken. Das sind dann sehr rationale Argumente. Und wenn natürlich eine Person wie Trump dann einfach in Vorlage geht und natürlich auch seit geraumer Zeit, und by the way, das wäre nicht nur unter Trump so gewesen, sondern auch unter Kamala Harris, wenn sie gewonnen hätte, war ja auch immer die Lage oder die Forderung an Europa, an die europäischen NATO-Staaten, ihr müsst mehr in Verteidigung investieren, wir können euch auf Dauer nicht halten. Und nicht so viel Geld investieren. Also insofern, so ein Szenario, so bitter es ist, dürfen wir, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren.
Ja, wenn es um Cash reinpumpen geht, das fängt ja erst richtig an, wenn man ganz ehrlich ist. Wenn die Waffen schweigen, das Land ist verheert, verwüstet. Also es gibt jetzt auch so Erhebungen, Meinungserhebungen zum Beispiel unter geflüchteten Ukrainerinnen in Deutschland, wo die Mehrheit eigentlich hier bleiben möchte, was auch nicht so ganz klar war. Und das heißt ja, also Stichwort Wiederaufbau und so weiter. Und dann ist die Frage, was baust du auf? Wohl wissend, dass der Kollege Putin nicht unbedingt Ruhe gibt, wenn dann da eingefroren ist. Also das sind alles Fragen. Das ist richtig. Dass du vielleicht nicht mehr eine Aufrüstung und auch natürlich muss man sich dann darüber unterhalten, was für Streitkräfte hat die Ukraine und so. Also ich will nur sagen, da kommt noch was danach, was natürlich. Man dann sowieso separat und dann stellt sich die Frage, wie wird das finanziert, wer macht das?
Was mich mal interessieren würde, auch bei euch beiden Bauern, Tanja, wie ihr das seht. Letzte Woche, also am 19. November, veröffentlichtes Papier unterzeichnet von, ich glaube, 79 zum größten Teil so Sicherheitsexperten, Professoren, Unileuten, aber auch Schriftsteller aus Deutschland, das bekannteste wahrscheinlich Carlo Massala, der dabei ist. Die machen einen ganz anderen Plan auf und sagen, lass uns nicht besorgt darauf starren, was Trump machen könnte, sondern lass uns als Europäer in einer Allianz der Willigen zusammen mit Kanada, ihr habt es ja erwähnt, die Vorreiterrolle jetzt, die Donald Tusk, also der polnische Premier, versucht zu spielen, unter dessen Führung vorangehen und sagen, so, jetzt statten wir die Ukraine nicht nur so aus, dass sie irgendwie die Front halten kann, sondern dass sie gewinnen kann. Das heißt, man nimmt den Vorschlag von Macron vor einem Jahr, der ja damals auf große Empörung stieß, also eigene Soldaten in die Ukraine schicken, westliche Soldaten reinschicken, zunächst mal zu Ausbildungszwecken, aber vielleicht nicht nur. Man macht den. Zweitens, man baut einen Raketenschutzschirm von den Anrainerstaaten aus über den ganzen Westen der Ukraine auf, um sie da in die Lage zu versetzen, ihre eigenen Luftverteidigungskapazitäten woanders hin zu verlegen, da in die Vorderhand zu kommen, und schafft ihr außerdem weitreichende Waffen noch rein, die sie auch ohne Restriktionen hinschießen kann, wo sie sich für richtig hält. Also Siegesplan. Das nimmt ja im Grunde viele Forderungen von dem wieder auf, was Zelensky selber in seinem sogenannten Siegesplan ja auch selber formuliert hatte. Habt ihr den Eindruck, weil mein Eindruck ist, außer diesen 79 Professoren und vielleicht noch Zelensky damals, will das eigentlich überhaupt niemand gerade. Teilt ihr diese Einschätzung oder gibt es irgendwo verborgene Kräfte in Kanada, in Europa, die sagen wollen, ja, wir werfen da jetzt nochmal alles rein?
Naja, das ist ja im Grunde, das bedeutet ja, Bundeswehrsoldaten in die Ukraine zu schicken. Das hat Massala ja dann nochmal bestätigt, dass es das bedeutet. Also für Deutschland aus, ja gut, aber das ist diese Involvierung deutscher Truppen. Im Grunde genommen läuft es dann auf das Szenario, das ist das Eskalationsszenario eines Krieges der NATO gegen Russland hinaus. Das ist im Kern, das ist der Kern dieses Vorschlags. Da glaube ich jetzt nicht, dass die Massen im Westen jubeln. Zum Glück, muss ich sagen.
Also ich glaube auch nicht, dass das so umsetzbar ist, aber das sagte ich ja schon zuvor, das ist dieser Ansatz, wieder ein neues Bündnis im Bündnis zu schaffen, weil eben diese doch große Soli-Front sehr, sehr stark bröckelt. Das heißt, man versucht sich über so einen Take auch noch die Verbündeten zu holen, die da noch übrig sind und die zu stärken. Ich glaube nicht, dass das so umgesetzt wird. Nein, aber es ist doch nochmal, also wenn man es so sehen will, auch als politisches Signal, es mehren sich andere Gruppen, die dann zusammenstehen, weil eben man nicht mehr auf die Einheit schließen kann. Das ist vorbei. Das ist, glaube ich, das Einzige, was als Zeichen da gesehen werden. Aber umsetzbar, nein.
Also eine rhetorische Übung, die man machen kann oder lassen kann, würde ich sagen, ist meine Einschätzung. Oder wie siehst du das?
Ja, weil letztendlich bleibt
aber wie wird es in der Ukraine gesehen? Sehen die sozusagen die neuen Bündnispartner, wenn Trump sich so verhält, wie hier skizziert, dann in Europa, Polen, Baltikum, Großbritannien, sind das die Retter dann?
Naja, das sind ja immer die engsten Bündnispartner also gewesen, nach wie vor. Und das wird auch so bleiben.
Ja, aber ich meine,
aber die Frage ist ja, was du von den Professoren oder Expertinnen, es geht ja auch im Grunde darum, dass ja sowieso Europa aufgefordert ist, sich was zu überlegen. Also wie man, in welcher, weil im Grunde genommen, also das ist jedenfalls meine Meinung, wenn es denn eingefroren werden sollte, ohne zu wissen, sowas kann ja auch lange eingefroren sein. Die Sicherheitsordnung ist aus den Angeln gehoben. Putin kann sich belohnt fühlen, weil im Grunde, wir reden hier von völkerrechtswidrigen Annexionen. Also vom Völkerrecht her so. Und die Frage ist ja, wie stellt sich Europa zukünftig auch? Auch vor dem Hintergrund, dass Herr Trump sich vielleicht da aus der Verantwortung zieht oder dass man sich was anderes überlegen muss. Und das finde ich eigentlich den wesentlichen Punkt. Und da müsste man dann gucken, wo da die Ukraine dann ihren Platz findet. Aber deshalb würde ich das mal über die Ukraine hinaus diskutieren.
Lasst uns ganz kurz, bevor wir uns zu sehr in dieses Szenario reinbegeben, was ja noch Zukunft ist, dass es gewissermaßen erst einen Waffenstillstand gibt und was danach noch kommen kann an Komplikationen, an ungeheuer komplexen Problemen. Lasst uns irgendwie ein bisschen down to earth gehen, was jetzt gerade los ist. Wie seht ihr denn das Risiko einer Eskalation? Weil das ist ja das, was real nach meiner Wahrnehmung stattfindet. Putin auf Seiten der russischen Armee kämpfen jetzt nordkoreanische Soldaten. Das ist ja eine gewisse Internationalisierung dieses Konflikts. Du hast es schon vorhin angesprochen, Bernd, dass Biden die erlaubt hat, in der Region Kursk jetzt, aber eben amerikanische Raketen mit höherer Reichweite, 300 Kilometer, einzusetzen. Es gab auch eine russische Antwort darauf. Russland hat nämlich eine Mittelstreckenrakete, die auch atomar bestückbar ist, eingesetzt. Wir sind also in so einer Eskalationsdynamik. Also wir sind nicht unbedingt nur in so einer möglichen Pazifizierungsszenario, sondern auch in einem Eskalationsszenario. Und wie seht ihr das? Ist das sozusagen alles gerichtet auf diesen Punkt, der da kommen wird? Dann kommt Trump sozusagen, der die ganze Sache befriedet? Oder ist es nicht im Grunde genommen eine Eigendynamik, die da gerade stattfindet? Und auch Entgrenzungspotenziale möglicherweise hat?
Ich sehe das nicht so. Ich meine, Abschreckung funktioniert ja eigentlich immer dadurch, dass beide Seiten sich androhen, auch gegebenenfalls unter Selbstaufgabe den anderen vollkommen zu zerstören. Dieses Szenario hat jetzt seit 3 Jahren, macht Putin das gegenüber dem Westen auf, indem er immer und immer und immer wieder mit der nuklearen Option spielt und sagt, das könnte und jetzt neue Nukleardoktrin und dann diese Rakete einsetzen, nuklear bestückbar, die ja nicht dahin fliegt, also die ist da zwar hingeflogen, wo sie hingeflogen ist, aber das Signal war, die kann auch woanders hin. Das ist ja eigentlich das Ding, die kann von der Reichweite her praktisch sämtliche europäischen Hauptstädte erreichen. Das war das Signal, was davon ausgehen sollte. Von da aus eine zumindest symbolische Eskalation ist das, also nochmal wieder die Instrumente zeigen. Und tatsächlich, da dieses Instrumente zeigen so einseitig verteilt ist in diesem Konflikt der letzten 3 Jahre, weil immer wieder Putin das macht und der Westen sich genau nämlich erschreckt, also genau so reagiert, wie Putin das gerne möchte, funktioniert das auch und der kann das weitermachen. Das wäre allerdings von der Art her, wie man an Konflikte rangeht, würde das auch sehr Trump entsprechen, ehrlich gesagt. Weil, guck mal, jetzt anderes Thema, aber diese 25% Zölle für Mexiko und Kanada ist genau das. Ja? Man schreckt nämlich ab mit einem Szenario, wo man sagt, ich mach alles kaputt, weil er macht ja die eigene Wirtschaft auch kaputt, wenn ihr nicht. Und das ist das Gleiche, was Putin macht eigentlich, ne? Um damit sich Erfolge zu erzielen. Nee, ich glaube, dass zum einen tatsächlich Europa auch deshalb ganz glücklich ist, wenn das jetzt wirklich zum Schluss kommt, weil die militärischen Fähigkeiten, die muss ja Europa trotzdem aufbauen. Weil das stimmt, was Tanja vorhin gesagt hat, das wäre unter Kamala Harris auch nicht anders gewesen. Der dringende Wunsch oder die dringende Aufforderung, ultimative Aufforderung an Europa, wir übernehmen nicht mehr eure gesamte Verteidigung, ihr müsst das selber machen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Christian Breuer, der 4-Sterne-General, war vor 2 Tagen bei Maischberger, hat mit Claudia Major diskutiert und hat es mal so aufgemacht, was die kalkulieren. Wenn jetzt der Krieg erstmal eingefroren wäre in der Ukraine, wie lange die Russen brauchen, um ihr gesamtes militärisches Potenzial mindestens mindestens auf Vorkriegsstand oder eben auf ein viel größeres Bedrohungspotenzial noch anzuheben, gehen aus von 5 Jahren. Und er hat dann mal die Zahlen gegenübergestellt, Kampfpanzer, Artillerie, Munition und so weiter und so fort. Was haben die, was haben wir? Was bräuchte man, um sich dazu einigermaßen gut aufgestellt zu führen, um diese Abschreckung herzustellen? Und da liegt 2 zurück. Wenn man weiterhin die Depots leert und in die Ukraine schickt, wird das immer schwieriger. Und das sind, glaube ich, auch alles so Überlegungen, die damit reingehen, warum ich glaube, dass die Bereitschaft, so einen Deal wie Trump ihn jetzt anbietet, wo alle europäischen Führer jetzt seit 3 Jahren gesagt haben, das machen wir nicht, das belohnt Putin, wenn er Gebiets kriegt und so weiter, sehr bereit sind, das jetzt zu machen, einfach aus der Not heraus. Die Frage ist, kriegt man das so verkauft, dass es nicht so sehr aus der Not heraus aussieht, sondern dass es irgendwie nach einer vernünftigen Lösung aussieht? Und wer kann es eigentlich verhandeln? Deutschland, eines der Länder, was sicherlich wichtig ist dafür, ist in einem Wahlprozess gerade, wird das nächste halbe Jahr keine wirklich vernünftige, funktionierende Regierung haben. Frankreichs Präsident ist geschwächt wie nie. Das sind so eine Fragen. Keir Starmer ist offenbar in Großbritannien gerade auch wieder auf dem absteigenden Ast. Unser Kollege Dominic Johnson spricht immer von rasant schneller Entzauberung. Wir werden es sehen. Aber Keyplayer sind nicht wirklich handlungsfähig. Das ist halt auch ein Problem.
Ja, ich gebe dir also recht in dem Punkt, dass Putin immer mit diesen Drogen arbeitet, dass die gezielt sind und dass die natürlich das Ziel haben, den Gegner gewissermaßen in seinen Maßnahmen zu schwächen. Das ist richtig. Und Putin ist, glaube ich, hat bis jetzt also als rational kalkulierbarer Player aufgetreten. Wobei das keine Gewähr natürlich dafür ist, dass es immer so bleibt. Und was es ja jetzt gab, Barbara, wäre die Frage an dich, diese Verkündung der neuen, in Anführungsstrichen neuen, atomaren Doktrin Russlands, die sich unterscheidet von der vorher, dass die Schwelle für den Einsatz nuklearer Waffen runtergesetzt wird, nämlich das war bis jetzt ein Angriff, nuklearer Angriff auf Russland und jetzt ist es auch ein konventioneller Angriff auf Russland, der die Souveränität Russlands berührt. Und das ist schon auch wiederum so ein Eskalationsszenario. Wie schätzt du das ein? Ist es so, wie Berns gerade skizziert hat, gewissermaßen nur eine Drohkulisse? Also der bellt nur, der beißt nicht? Oder um was handelt es sich hier?
Wenn ich mir erlauben darf, noch einen Satz vorweg zu sagen. Ich finde es immer interessant, dass immer so eigentlich die Ukraine immer so im Verdacht steht zu eskalieren. Mir ist zum Beispiel seit Beginn dieses Krieges kein Fall bekannt, wo die Ukraine sich über Verbote hinweggesetzt hätte. Da ist Herr Putin, also was Waffeneinsatz und so weiter angeht, da ist Herr Putin in einer wesentlich kommoderen Position. Weil da ist ja eben nichts. Und es ist ja auch klar, warum die Ukraine das macht. Jetzt zu deiner Frage. Ich finde den Begriff neue Atomdoktrin unpassend, weil diese Atomdoktrin, du hast ja den Inhalt teilweise gesagt, die ist von 2022. Und es geht eben auch darum, dass zum Beispiel Staaten, die mit Atomwaffen besitzenden Staaten Verbündete sind, also selbst wenn die konventionell angreifen würden, würde das auch nach dieser neuen Doktrin, also die ist ergänzt worden in 3 oder 4 Punkten, aber es wurde so ein bisschen insinuiert, das passte dann Putin auch gut ins, also habe diesen Ukas unterschrieben und überall stand die neue Atomdoktrin, deshalb habe ich das mal verglichen und wie gesagt, so neu ist sie nicht. Ja, wie gesagt, so gesehen stimmt das, dass die Schwelle und es ist von der territorialen Integrität und der Souveränität die Frage, die offensichtlich nur für Russland gilt und nicht für die Ukraine, was sehr interessant ist, kann ich mir leider an dieser Stelle nicht verkneifen. So, aber ob das jetzt, also was damit passiert, habe ich keine Ahnung, aber auch man hat ja auch an der Reaktion hier gemerkt, dass das wirkt. Man redet über die neue das neue Dokument. Und das dürfte doch mit großer Befriedigung im Kreml zur Kenntnis genommen worden sein, ohne das zu banalisieren. Aber das ist ja genau, was Teil dieses so, ich nenne es jetzt mal Spiels, obwohl ihr versteht, was ich meine.
Es wäre natürlich vielleicht auch fahrlässig, das nicht zur Kenntnis zu nehmen, weil das ja noch eine gewisse Ansage beinhaltet. Wie sieht denn, wir haben jetzt viel über die ukrainische Seite gesprochen, wir haben über die USA gesprochen, wie sieht es denn auf russischer Seite aus mit dem Krieg? Also bis jetzt war ja der Eindruck, den man auch im Westen, soweit ich das sehe, hatte, dass diese russische Kriegswirtschaft bedauerlicherweise wieder erwarten viel besser funktioniert als prognostiziert am Anfang. Und auch die Rekrutierung von Soldaten im Unterschied zur Ukraine eben funktioniert. Und die Produktion von Waffen, was Bernd gerade angesprochen hat, auch. Jetzt gibt es aber ein paar Entwicklungen, die so ein bisschen entgegenlaufen. Das ist nämlich, dass also der Leitzinssatz, glaube ich, jetzt auf 21% hochgesetzt wurde, was ja extrem ist. Ja. Es gibt eine Inflation. Also wie ist da die Lage? Ist das vielleicht fragiler, als es bis jetzt schien, die russische Kriegswirtschaft?
Ich würde da mal zwei Aspekte nennen. Das eine ist militärisch, was du ja schon angesprochen hast. Also es wird im Moment alles eingezogen, was mindestens ein Bein hat, sage ich jetzt mal so. Knäste inklusive, das ist ja auch keine neue Sache. Jetzt sind die Nordkoreaner dazugekommen. Es wird von anderen Söldnern geredet, die also Indien, also es könnten da mehrere andere Länder noch in Betracht kommen, die da auftauchen werden. Wer heute in die Armee eintritt, kriegt 2.000 Euro Monatssold. Das ist also mega viel Geld. Im Ablebensfall wird es dann fünfstellig für die. Also das ist natürlich für jemanden, der in Burjatien so ohne Zukunftsperspektive durchaus ein gewisser Anreiz. Und der letzte Punkt dazu, da zitiere ich einen Kollegen, der sagte, das Perverse sei in Russland, dass die Leute sogar wieder gerne freiwillig mehr zur Armee gingen. Und zwar nicht nur aus pekuniären Gründen, sondern weil jetzt ja Russland auf der Siegerstraße, man hat zwar wenig Geländegewinne, aber man hat sie und es sei doch schöner, für eine siegreiche Armee zu sterben. Das sind seine Worte, das sind nicht meine, aber das, ich glaube, dass er, der hat da tiefere Einblicke, dass man das mal erstmal so zur Kenntnis nehmen sollte, so was wirtschaftlich ist. Da bin ich jetzt keine Spezialistin, aber es wird allmählich, es wirkt ja so unverwundbar und das war auch immer ein Argument, dass man gesagt hat, man könne ja auch die Sanktionen eigentlich damit aufhören, weil die eigentlich nicht den erhofften Erfolg erbringen würden. Also was ich jetzt noch nicht gehört habe, dass praktisch das Militär, ich habe jetzt die Summe vergessen, die reingepumpt wird, das war auch ziemlich immens, dass das jetzt noch auf der Höhe gehalten wird. Kriegswirtschaft ist ja sowieso umgestellt, aber das sind die Zinsen, die du genannt hast, die Inflation ist extrem hoch, worunter die Leute auch leiden. Und also einige Szenarien, die ich so ein bisschen jetzt gelesen habe, dass jetzt dass eine Rezession kommen könnte, das war auch, also praktisch Spekulation, aber dass die Wirtschaft nicht mehr so unverwundbar ist, wie man sie zu sein glaubte. Und die Sanktion, das ist ja auch kein Geheimnis, dass das vielleicht nicht so gegriffen hat, ist ja, hat ja auch durch Umgehungsmechanismen zu tun. Und dann, da sind ja auch einige.
Die westlichen Sanktionen gegen
Russland. Genau, da sind ja auch einige deutsche Firmen dran beteiligt.
Also
ich
das
frage doch, wenn ich kurz intervenieren, was ist ja interessant, was du erzählst. Man könnte ja durch, wir wissen jetzt von anderen Staaten, wenn es den Menschen vor Ort besonders schlecht geht, dass es dann vielleicht sogar auch in eine Widerstands- oder Ablehnungsposition oder wie auch immer kommen könnte. Aber wenn ich dich richtig verstehe, passiert das nicht.
Also das wäre, da sage ich mal, wenn wir die Geschichte Russlands betrachten, dann war das immer jetzt mal von den Wahlen abgesehen. Ja, das ist aber jetzt schon lange her, Bolotnaja zum Beispiel 2011. Es war immer ein Movens für Proteste. Jetzt wird ja sowieso alles niedergeschlagen, was sich da rührt. Das waren soziale Fragen, Abschaffung zum Beispiel, und dann also Gratisnutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Also so, das heißt, ich schließe es nicht aus. Aber wie gesagt, da müsste es dann aber schon wesentlich heftiger noch kommen, dass das eine größere, also dass es vielleicht solche Folgen haben könnte. Das steht, glaube ich, nicht unmittelbar bevor, aber offensichtlich scheint es schwieriger zu werden.
Ich würde da vielleicht auch, wir haben also ein bisschen besprochen, dass wir auch noch über Merkel reden wollen, und da ist Stefan seinerseits der Experte. Aber was ja bei dem Ganzen auch so ein bisschen mitschwingt, also einerseits glaube ich auch für die Frage, wenn man jetzt zu so einem Deal irgendwie in Trumps Fortfall kommen möchte, kann da eigentlich die Verlockung auch oder die Ankündigung, womöglich die eine oder andere Sanktion aufzuheben, tatsächlich was Attraktives sein, was die russische Bereitschaft, sich auf Sachen einzulassen, erhöhen könnte oder nicht. Das war für mich zumindest die letzten 2 Jahre, nachdem man wirklich das Gefühl hatte, das perlt so vollkommen ab. Das sind die größten Wirtschaftssanktionen, die jemals irgendwie verhängt wurden, und da passiert überhaupt nichts. Also wir haben überhaupt keine Wirkung, weder Proteste, noch hört der Krieg auf, noch irgendwas. Also das wäre die eine Frage noch, und dann wäre aber auch noch die Frage so, Nachkriegsordnung, wenn es denn schon, vielleicht ist das zu früh, aber die Frage von tatsächlich, wie gestalten sich innereuropäische Beziehungen, auch mit Russland, auch Wirtschaftsbeziehungen, auch vielleicht wieder Gas- und Öllieferungen und so weiter und so fort, was ja viele im Westen durchaus wollen, ne? Und für mich ist dann auch noch die Frage des US-Interesses, weil ich glaube, der Trump hat an Russland überhaupt kein Interesse, sieht Europa eher als feindliche Einheit, denn als wirklichen Alliierten, hat ein großes Interesse, aber dass Russland nicht in eine feste Allianz mit China reinkommt. Und deshalb will er da auch was zu ändern, um dann aber bessere Beziehungen zu Russland, glaube ich, aufbauen zu können, um im Zweifelsfalle die China-Flanke da ein bisschen. Aber das wäre jetzt nochmal einmal die Frage, kann die Aufhebung der Sanktionen was bewirken? Dann kommen wir auch mal nämlich zu Merkel, weil die ja bis heute verteidigt die Politik des Wandels durch Handel und Annäherung und so weiter und so fort. Aber wie siehst du das,
Barbara? Ich will nur einen Satz dazu sagen, dann können wir gleich zu Merkel das sehr Interessantes überleiten. Ich habe mir jetzt mal die Forderungskataloge angeguckt, also Ukraine, Russland. Und nach wie vor ist eine Forderung Russlands auch für Verhandlungen Aufhebung der Sanktionen. Und ich schließe da im Umkehrschluss draus, wenn das so irrelevant wäre, würde das nicht da drin stehen. Das scheint also doch von größerer Bedeutung zu sein, ist vielleicht eine Teilantwort auf deine Frage, aber das scheint doch ein originäres Interesse zu geben, dass irgendwie, dass sich da was verändert. Also das steht auch in den jüngsten Forderungen, also jetzt mal jenseits von Territorium, NATO-Verzicht und keine Ahnung, steht Aufhebung der Sanktionen, habe ich heute extra nochmal nachgeguckt.
Und was ja, wenn man sich nochmal diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die da dreuen, anschaut, natürlich irgendwie auch so ein Benefit wäre, wäre natürlich dieses eingefrorene, im Westen eingefrorene Geld. Das sind ja enorme Beträge, hunderte Milliarden der russischen Staatsbank, wenn ich das richtig entsinne. Das wäre natürlich schon ein Benefit, der ganz reizvoll wäre, ne? Und es ist natürlich spekulativ jetzt, ob sowas kommt, aber wenn man sich das ein bisschen ausmalt, kann man natürlich sich vorstellen, dass es auch eine andere Dynamik geben könnte. Ja. Das ist natürlich ganz interessant daran. Ja. Und nicht nur sozusagen diese Kriegslogik, sondern das muss ja abgelöst werden durch irgendwelche positiven Szenarien, wo die Leute irgendwie eine Win-Win-Situation sind, die Akteure. Ja.
Kommen wir mal zu Frau Merkel, die ja diese Woche nun gerade ihre Memoiren veröffentlicht hat. Wir zeichnen am Mittwoch auf. Dienstagabend war die Buchvorstellung im Deutschen Theater in Berlin vor 600 Gästen und vielen Journalisten. Du hast das Buch schon gelesen komplett, Stefan. Sie geht ja in großen Teilen auch, weil sie die Kritik kennt. Also die Kritik, sie habe ja letztendlich Deutschland mit ihrem langen Festhalten auch an Nord Stream 2, an den guten Beziehungen zu Russland, selbst nach 2014, also nach der Annexion der Krim, habe sie Deutschland in diese Abhängigkeit reingebracht und habe insofern auch den russischen Angriffskrieg, der dann später kam, mit ermöglicht. Was sagt sie dazu?
Ja, sie verteidigt es. Also das ist eigentlich interessant. Sie ist ja wirkliche Machtpolitikerin, die immer guckt, was geht und was, also als Kanzlerin, was geht und was nicht geht. Und es ist erstaunlich, dass sie da eigentlich kaum einen Schritt zurückweicht. Ja, also wohl wissend, dass sie da eine echte Minderheitenposition vertritt in der Öffentlichkeit. Ich finde es auch ganz tapfer von ihr, muss ich sagen. Also sie sagt zum einen, also in diesen 16 Jahren, wo sie Kanzlerin war, ist die Energieabhängigkeit Deutschlands von Russland, ich glaube, das ist irgendwie von 40 auf 47 oder so gestiegen. Also das war nicht sozusagen sie, die diese Abhängigkeit hergestellt hat. Es ist gestiegen, relevant, aber sie hat es nicht erfunden. Dann hat sie ein paar Argumente. Also sie setzt sich sehr ernsthaft, finde ich, mit dieser Kritik auch auseinander. Und sie sagt, na, was hätte man denn anders machen können? Also wäre es schlau gewesen, in diesem Prozess, da gab es dann Minsk, da gab es diesen Versuch, Putin irgendwie mit Verhandlungen von einer weiteren Eskalation abzubringen. Wäre es denn schlau gewesen, da also dann Nord Stream 2 einfach zu beerdigen? Also wäre das ein kluges Signal gewesen in dieser Logik von Diplomatie? Offensichtlich nein. Dann sagt sie, was waren denn die Argumente gegen dieses Nord Stream 2? Sie lässt die geostrategischen weg und sagt aber, die materiellen waren von Polen und der Ukraine, dass die gesagt haben, wenn ihr dieses Nord Stream baut, dann kriegen wir keine Durchleitungsgebühren mehr. Das sind Milliardenbeträge gewesen von Putin für die Durchleitung von russischem Gas nach Westeuropa. Also da ging es um materielle Interessen. Und das sind zwei Argumente von ihr, mit denen sie das rechtfertigt. Und im Größeren sagt sie dann, also das deutet sie eher so an, sagt, glaubt denn wirklich jemand hier, dass es diesen Ukraine-Krieg, also diesen 24. Februar 2022 nicht gegeben hätte, wenn Nord Stream 2 nie gebaut worden wäre? Glaubt es denn irgendjemand? Offensichtlich ja nicht. Also worüber reden wir überhaupt? Und das so verteidigt sie. Das ist nicht ungeschickt. Ich bin davon nicht so überzeugt von dieser Argumentation, weil man meiner Ansicht nach ja seit nach eben in dem 24. Februar die Sachen doch ein bisschen anders sehen muss. Ja. Aber ich finde das ungeheuer mutig von ihr zu sagen, okay, ich stehe hier und jetzt her mit den Pfeilen.
Also sie hat ja, also ich hatte nur so einen ganz kleinen Ausschnitt heute Morgen im Radio gehört davon. Und da sagte sie, direkt von Anne Will, die das moderiert hat, angesprochen darauf, können Sie da wirklich gar keine Fehler erkennen und so. Nee, ich weiß, dass alle Welt das jetzt von mir erwartet, aber wenn ich mich zurückversetze in die Zeit, dann weiß ich, wenn ich das jetzt behaupten würde, ich würde das immer wieder so gemacht haben in der Zeit. Aber meine Frage wäre, nicht rückwirkend, aber wie steht, hat sie sich geäußert zu dem, wie sie es heute sieht? Wofür wäre sie jetzt? Bedingungslose Unterstützung der Ukraine, as long as it takes, Friedensplan so schnell wie möglich, Waffenstillstand? Nee,
nicht so deutlich, aber sie sieht natürlich schon die Notwendigkeit, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Das ist auch was, was sie im Grunde nicht diskutiert. Ne? Sie war ja auch immer gegen Waffenlieferungen, also wie 99% der deutschen Öffentlichkeit gegen Waffenlieferungen vor Februar 22 waren sie eben auch. Das diskutiert sie zum Beispiel nicht, ob das nicht irgendwie vielleicht ganz sinnvoll gewesen wäre. Da muss man ja sagen, dass damals Trump die entscheidenden Waffen an die Ukraine geliefert hat, mit denen sich die Ukraine dann im Februar 2022 dann verteidigen konnte. Ja. Da fehlt mir so ein bisschen die selbstkritische, radikal selbstkritische Frage. Die stellt sie sich nicht. Sie ist eben eine Realpolitikerin, die einfach diese Szenarien von damals nochmal durchspielt und da gute Gründe hat. Ja. Und sagt zum Beispiel auch mit der Energieabhängigkeit, dann sagt sie, naja, wir wollten ja so ein LNG-Terminal bauen, ja. Aber das hat natürlich nicht funktioniert, weil das wäre viel teurer gewesen als das Gas, was wir bekommen haben. Wir haben gar keine Investoren dafür bekommen. Ja? Also die Idee, dass man da aus dieser Abhängigkeit raus musste eigentlich, die war schon da. Es ging nur irgendwie dann halt nicht. Ja? Also, und man muss auch dazu sagen, und das finde ich doch noch ein Punkt, der da bemerkenswert ist, also alle waren ja dafür. Die SPD war dafür, die Unternehmer waren dafür, die Gewerkschaften waren dafür, die Union war dafür.
Die Grünen nicht?
Die Grünen waren die Einzigen, die dagegen waren. Und insofern also dieser... Der anschwellende Chor der Empörung über Merkel, das ist ja auch diese Geschichte, ne? Dieses Bild von Gustav Heinemann, 68. Also wenn man da zeigt, dann sollte man daran denken, also ne, drei Finger zeigen immer auf einen zurück. Ja, also das, da gibt's ja so ein, das ist ja wie so ein Schuldcontainer, ne? Also sie war das. Und nee, es war nicht nur Angela Merkel, es war auch Angela Merkel. Es waren ganz viele andere Akteure, die Interessen daran hatten, dass es so war. Und insofern finde ich, das ist auch so ein bisschen bigott jetzt zu sagen, aber jetzt bekenne, ja, Kanzlerin bekenne, dann sind auch wir unschuldig. Also da ist so ein Mechanismus am Laufen, der also mir nur bedingt der politischen Aufklärung dienlich zu sein scheint.
Wie wird denn eigentlich in der Ukraine auf Merkel geguckt?
Ich wollte mal sagen, ich wollte drei Punkte einbringen. Ich war jetzt in Georgien im Oktober zu den Parlamentswahlen. Und da ist ein regelrechtes Merkel-Trauma. Das ist kein Geheimnis, weil nach dem NATO-Gipfel in Bukarest, wenn ihr euch erinnert, 2008 im Frühjahr, da hat ja Frau Merkel mit vereinten Kräften im Verbund mit Frankreich dafür gesorgt, dass man allenfalls eine vage Beitrittsperspektive in der NATO in Aussicht stellte. Und 4 Monate später hatten wir den russisch-georgischen Krieg, wobei ich die Genese jetzt hier nicht weiter vertiefen will. Aber darüber reden die Leute heute noch so. Das ist interessant. Das zweite ist Nord Stream 2. Du hast gesagt, materielle Interessen, das stimmt. Man muss aber sagen, zu der Zeit, als ich weiß noch genau, wie die Debatte war, als das bekannt wurde, das war wieder diese historische Angst. Russland macht wieder mit Deutschland gemeinsame Sache hinterm Rücken und so. Da wurden also Vergleiche gezogen, vor allen Dingen, was die Polen da, also wir erinnern uns.
Hitler-Stalin-Pakt.
So, und außerdem muss man allerdings dazu sagen, dass es ja nicht nur um Verlust von realen Durchleitungsgebühren für die Ukraine ging, weil zu dem Zeitpunkt hat schon Russland immer wieder die Ukraine erpresst, auf die krasseste Art. Muss man einfach sagen, also dieser Gaskrieg, den gab es ja damals schon. So, und das Dritte, was mir noch einfällt, und das würde mich interessieren, ob da was drin steht, dieses Minsk-II-Abkommen, ich glaube, das war ja sehr löblich, das haben aber viele Leute nie gelesen, muss ich mal sagen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass es Frau Merkel sehr wohl bewusst ist, was da drin steht. Aber natürlich war relativ klar, warum das letztendlich nicht funktionieren konnte. Und da würde mich mal interessieren, wir wollen jetzt hier nicht nochmal über die Steinmeier-Formel reden und so weiter, aber wenn man sich das genau durchliest, dann hätte das bedeutet, dass man einen Waffenstillstand, wie auch immer, da um den Preis bekommen hätte, dass praktisch Russland dauerhaft in der Werchowna-Rada im Parlament in Kiew den Fuß drin hat über diese beiden Obreste. So. Das würde mich, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, also bei Minsk ist halt so ein, es war löblich, sich zu bemühen, und da würde ich auch nicht widersprechen, aber trotzdem muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass das im Grunde auch vielleicht eine Einladung war und auch ein Stück, warum es dann irgendwann weiter eskaliert.
Das ist ein relativ schwach erzählt, finde ich, in dem Buch, also dass diese Minsk-Verhandlung, Minsk 1, das geht es eher darum, das fand ich viel lebhafter erzählt in dem Buch von Christoph Heusken, der außenpolitische Berater war, der macht es viel anschaulicher als sie. Das ist ein bisschen steif. Dieses Buch ist sowieso sehr steif, muss man sagen, in diesem Teil, wo die Kanzlerin ist. Zu Georgien, also da sagt sie, wir haben das, das verteidigt sie auch. Also das, was jetzt in Georgien als traumatisch empfunden wird, mit einem Argument, was aber auch nicht so schlecht ist. Er sagt, also George Bush wollte ja damals die Ukraine und Georgien schnell als NATO-Mitglieder. Und dann sagt sie, naja, das mit der Ukraine ist aber doppelt schwierig gewesen. Zum einen wegen der Krim und der Anwesenheit des russischen Militärs dort. Zum anderen, weil es gar keine Mehrheit in der Ukraine für einen NATO-Beitritt gab. Das war in Georgien ein bisschen anders. Aber das ist ein Argument, was sie da hat. Und sie sagt, dass das Eskalationsszenario, also ein russischer Angriff, den hätte man damit provoziert, ohne zu wissen, wie man auf diesen russischen Angriff dann wiederum als NATO reagieren will. Also das sind diese realpolitischen Gründe. Und deswegen sagt sie, war es im Grunde genommen richtig. Und auch eine Überlegung, die ich nicht ganz von der Hand zu weisen finde, ist, also warum ist eigentlich diese Diplomatie mit Putin gescheitert? Warum ist das eigentlich so in die Hose gegangen? Da ist ihre Erklärung, das ist jetzt sehr spekulativ, aber nicht ganz dumm. Da sagt sie, naja, wegen Corona. Also das hat Heusken ja schon mal versucht, irgendwie zu entfalten, diesen Gedanken. Das ist völlig abgerissen. Jeder Kontakt mit Putin, mit dem Kreml, ist über Corona, wo Putin ja offenbar völlig paranoid, erinnert sich an diese langen Tische, also völlig paranoid reagiert hat. Und da gab es niemand mehr, der zu ihm kam, niemand mehr, der gesagt hätte, unsere Position ist aber dieses und so weiter. Also das hat sozusagen all das, was sie vorher aufgebaut hatten, woran sie immer festgehalten hat, an Gesprächsfäden, war alles weg. Und das ist natürlich spekulativ. Sie legt so ein bisschen nahe, dass das eben ein Grund war, der dieses Eskalationsszenario von Putin dann im Februar 22 dann eben begünstigt hat. Und ja, so sieht die Kanzlerin das.
Die Ex-Kanzlerin.
Die Ex-Kanzlerin.
Interessant. Corona ist schuld an der russischen Invasion in der Ukraine.
Das ist Nee, schuld ist nicht die Schuld ist die falsche.
Katalysator.
Also das war ein Eindruck, den mehrere Diplomaten gehabt haben. Das ist nicht Angela Merkels Privatfantasie, wenn ich das richtig sehe, sondern das waren mehrere westliche, also Diplomatenstaatsmänner.
Ja, die Frage gewesen wäre, aber das ist natürlich alles Spekulatius, ob tatsächlich bessere Gesprächsfäden ohne aber ein Angebot da irgendwie was hätten verändern können. Und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war der Versuch, die Ukraine doch irgendwie in einen europäischen, westeuropäischen EU-Kontext einzubinden, selbst wenn noch nicht unbedingt direkte NATO-Beitrittsperspektive, immer noch nicht, doch so weit fortgeschritten, dass man nicht hätte sagen können, Ukraine wird wieder ein neutraler Staat oder irgendwie sowas. Nee, und wir wollen euch nicht, das wäre ja auch nicht gegangen.
Doch, nee, zu das dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Ne? Nee, also das ist aber nicht
klar, Reden hätte eine Chance gegeben, vielleicht, aber überhaupt keine Erfolgsgarantie, glaube ich. Ne?
Also nee, natürlich nicht. Und auch die, wir haben nicht die Lösung des Problems gewesen. Aber es hat sozusagen diesen Prozess, der dann zu dem russischen Überfall geführt hat, katalysiert. Ich glaube, so kann man es schon ganz plausibel formulieren. Ohne dass das jetzt Nord Stream 2 zu einer wirklich famosen Idee macht im Rückblick. Ich würde gerne noch eine Schlussfrage an euch stellen. Und zwar gab es ja, und das ist schon die Frage, gab oder gibt es, gibt ja diese, das, was man so Biden-Doktrin nennt, womit Biden im Grunde genommen beschrieben hat, die westliche Position, den westlichen Blick auf den Ukraine-Krieg. Erstens, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Zweitens, die NATO darf nicht in einen Krieg gegen Russland schlittern. Und das sind ja zwei Ziele, die, glaube ich, allgemein akzeptiert werden im Westen. Die Frage ist, sind wir eigentlich in einer Situation oder kommen wir in einer Situation, wo wir nicht beides weiter haben können? Das ist ja im Grunde das, was du vorhin angesprochen hast mit deinen 80, 79 Carlo Massala Experten, Militärexperten, die sagen, wir müssen anders denken. Also wie seht ihr das? Stehen wir vor dieser Alternative, möglicherweise, dass man das eine oder das andere machen muss? Entweder es gibt eine wirkliche Eskalation mit Russland hin zu einem Krieg oder man gibt mehr oder weniger die Ukraine auf.
Ich glaube, es geht darum, dass das Wort Sieg bzw. nicht verlieren neu zu definieren. Weil bisher war immer die ukrainische Definition, die auch im Westen übernommen wurde, Wiederherstellung der Grenzen von 1991, keinerlei völkerrechtswidrige Verschiebung durch militärische Gewalt von völkerrechtlich festgelegten Grenzen. Das, glaube ich, ist inzwischen, wir haben es ja ein paar Mal schon besprochen jetzt hier in diesem Podcast, wahrscheinlich so, dass das nicht mehr der allgemeine Konsens ist, nicht mal mehr in der Ukraine und im Westen schon gar nicht. Das heißt, man wird sagen, das Ziel muss jetzt sein, den 80% der Ukraine, des ukrainischen Territoriums und der dort lebenden Bevölkerung, die nicht russisch besetzt sind, ein Leben in Frieden und Freiheit und Sicherheit in der Zukunft zu ermöglichen, im Wiederaufbau zu und dafür dann Sicherheitsgarantien zu schaffen, die einen Wiedereinmarsch in ein paar Jahren, wenn Russland wieder soweit ist oder so oder wieder Lust darauf hat, tatsächlich unmöglich machen. Das ist allerdings noch ein ziemlich dicker Brocken, ne? Weil was das dann heißen soll, wenn man sich darauf einlässt, der Ukraine trotzdem keine NATO-Mitgliedschaft zu geben, und das ist ja so ein bisschen zumindest aus den Trump-Kreisen, ist das das, was ventiliert wird, ne? Dass man anbietet, zumindest für die nächsten 20 Jahre, keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Wie macht man Sicherheitsgarantien ohne NATO-Mitgliedschaft? Hat man dann das glaubwürdige Druckszenario einer direkten westlichen, weil das ist ja die NATO-Mitgliedschaft, die heißt ja, geh da rein und du hast sofort US-amerikanische, deutsche, französische und so weiter Truppen direkt gegen dich. Kannst du Sicherheitsgarantien schaffen, die dann auch eine Glaubwürdigkeit haben unterhalb der Schwelle der NATO-Mitgliedschaft? Weiß man nicht so richtig. Also da ist noch eine Menge Holz, glaube ich, in der Geschichte drin. Aber ich glaube, um da auf deine Frage zurückzukommen, kann man das eine oder das andere haben. Genau darum wird es jetzt gehen, nämlich zu sagen, wir definieren, nicht verlieren, für die Ukraine so nicht die gesamte Ukraine. Kein russlandfreundliches Regime wird in Kiew installiert, sondern es bleibt bei den jetzt besetzten Gebieten der Ostukraine, des Donbass und der Krim. Und das formuliert man dann wahrscheinlich auch noch temporär oder so, ja, also eingefrorener Konflikt und sowas. Und dafür hat man nicht die große direkte militärische Konfrontation zwischen NATO und Russland.
Ja, wie gesagt, ich kann da jetzt nicht so viel noch dazu fügen, aber wir müssen uns einfach klar machen, dass wir ja alle vier Oberste, über die wir hier reden, die sind ja nicht komplett besetzt. Das muss man einfach mal sagen. Ja, also da frage ich mich sowieso, zum Beispiel Zaporizhia, man argwöhnt, in dieser Woche könnte es noch einen richtig großen Angriff geben, ohne das zu wissen. Wo die Stadt ist ja zurückerobert worden von den Ukrainern. Ihr wisst ja, wo der Fluss praktisch die Frontlinie ist. So, und es steht, deshalb, ich frage mich, das wird ja immer noch jetzt benutzt, dieser Terminus, die Ukraine dürfe nicht verlieren. Und ehrlich gesagt, ich weiß immer nicht, was das sein soll. Das wusste ich noch nie. Und es war auch nicht immer 91, Bernd, wenn ich das mal sagen darf. Es gab ein kurzes Zeitfenster, nämlich kurz nach dem...
Du meinst die Grenzen von 91 als
Ziel? Ja, nach dem Ausbruch des Krieges im März, wo sogar Selenskyj selber gesagt hatte, er sei bereit, die Krim-Frage auszuklammern. Und das ist ja nun de facto, gehört ja zur Ukraine. Das war, bevor dann die Istanbuler Verhandlungen waren, dann war das aber plötzlich weg. Das ist aber auch schriftlich belegt, deshalb würde ich einfach sagen, das muss man sagen, das war die Krim war so. Und dann war die ja so, dann war das Thema ja sowieso dann ein anderes, bekanntermaßen. Aber ich glaube, wir müssen, deine Frage, wenn man das richtig beantworten wollte, das ist weiter Working in Progress, man weiß es noch nicht, was heißt, die Ukraine darf nicht verlieren. Und das wird, glaube ich, interessant sein, das auszubuchstabieren.
Da seid ihr auf ähnlicher Ebene. Ich glaube auch dieser Satz, as long as it takes, das ist redundant, das zählt nun nicht mehr. Also as long as it takes ist sehr, sehr endlich. Und dieses Ende ist in irgendeiner Form gekommen.
Also das ist sozusagen die Devise des Westens. Genau. Wir unterstützen die Ukraine, solange es nötig ist. Das meinst du?
Genau. Ja. Und das wird auch nochmal neu zu definieren sein. Ich fürchte, es wird noch eine ganze Weile so weitergehen, dass wir einen zähen und sehr zermürbenden Krieg vor uns haben. Die Entscheidungen werden nicht so schnell kommen. Trump hin oder her. Und das vielleicht noch als ergänzendes Momentum. Wir reden jetzt sehr viel über Waffeneinsatz, wir reden über die Mittelstreckenraketen, die auf russisches Territorium gehen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass an anderer Stelle die sogenannte hybride Kriegsführung auch eine zunehmende Rolle spielen wird auf andere. Sabotageakte, Cyberangriffe, da gibt es ja ein vielfältiges Spektrum an Instrumenten, die man da einsetzen kann. Und also mir so ein bisschen zu stören, Nadelstiche zu setzen, viel Aufregung, viel Aufruhr zu verursachen. Und das vielleicht nochmal, weil wir sind eigentlich an einer interessanten Stelle nicht mehr weitergekommen. Wir haben natürlich dieses Angstszenario vor dem Dritten Weltkrieg. Ich glaube nicht, dass wir vor einem Dritten Weltkrieg stehen.
Aber das ist interessant, was du sagst. Entschuldigung, ein Satz noch dazu. Weil ich glaube nämlich wirklich vorkommen, jenseits von der Ukraine-Frage, diese ganze Zersetzungstechniken von Russland, die ja die USA betreffen, ganz Westeuropa betreffen, viele Weltregionen betreffen, mit von Desinformationen bis eben Hybrides, bis kleine Sabotageakte auf kritische Infrastruktur und so weiter, einfach um zu zeigen, man kann's, ne? Das wird alles weitergehen. Egal, ob der
Krieg in der Ukraine eingeflogen ist. Ich glaube,
es wird zunehmen. Das wird doch weiterhin für
die Möglichkeiten sind auch besser geworden.
Genau, einen kurzen Aspekt, was Tanja auch anfangs ausgeführt hatte. Ich schließe auch nicht aus, dass je nachdem, ob in einem Szenario, das wir hier diskutiert haben, dass die Waffen schweigen, nenne ich das jetzt mal, ob das Kriegsende heißt, weiß ich nicht, dass es zu weiteren massiven Verwerfungen innerhalb Europas kommt. Frau Kallas tritt ihr Amt jetzt an als Außenbeauftragte der EU. Man muss einmal nach Estland fahren, da weiß man Bescheid, wie die Lage ist. Wir sind die Nächsten, das ist real, das ist Lettland, das ist überhaupt die ganzen baltischen Staaten. Siehe jetzt die Debatten mit dem Flugzeug, das abgestürzt ist in Vilnius. Polen ist sowieso klar. So, das heißt, dass es im Grunde in Anbetracht der Tatsache, dass ja eigentlich Europa sich vielleicht mal darum kümmern sollte, mit einer Stimme zu sprechen, dass das weiter auseinanderdriftet. Genau, weil die Ukraine, weil das eben ganz unterschiedlich gesehen wird. So, und das wollte ich nur mal so als Aspekt, dass ich das nicht ausschließe, was dann für Europa natürlich auch negative Folgen hätte.
Das ist natürlich möglich, wobei der Unterschied zwischen NATO-Staat und Nicht-NATO-Staat da wahrscheinlich schon doch eine Rolle spielen wird. Gut, ihr Lieben, danke für diese weit ausgreifende, interessante Debatte. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Shanset Ishbina für die Redaktion und bei Daniel Fromm für die Produktion. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne an bundestalk@taz.de und wenn ihr Geld für uns habt, ist das auch gerne gesehen an Taz zahle ich. Bis dahin und tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.